SWR 2 Tandem
Rakete mit Rebecca Rodrian. Hallo. Unsere Gäste heute sind Annika Bergelt und Jan-Willem Prügel. Beide studieren Jura in Heidelberg und engagieren sich beim Verein Pro Bono Heidelberg. Das ist eine studentische Rechtsberatung. Schön, dass ihr heute da seid.
Dankeschön.
Hallo.
Der Verein Pro Bono, den habt ihr Ende 2013 mitgegründet. Vielleicht erklären wir zuerst mal so ein bisschen, was eine studentische Rechtsberatung überhaupt so macht. Also man kann sich da juristischen Rat holen. Für welche Bereiche? Also was beratet ihr da so?
Die Idee ist eben, dass wir helfen Leuten, die Probleme im Zivilrecht haben. Also alles, was so mit Verträgen zu tun hat, Mietrecht, ein Handyvertrag abgeschlossen, der problematisch ist. Also zivilrechtliche Sachen. Dazu helfen dann eben auch Verwaltungsrecht, das heißt also so Prüfungsrecht, wenn die Leute Probleme mit ihrem BAföG-Anspruch haben oder mit einer Klausur und die zurückgeben wollen, und eben auch Migrationsrecht, also Flüchtlingsberatung.
Also das heißt, wenn ich jetzt Ärger mit meinem Vermieter habe, kann ich rein theoretisch bei euch mal eben
anfragen. Ja, auf jeden
anfragen.
Fall, also auch praktisch, genau, kannst einfach anfragen.
Habt ihr da jetzt tatsächlich so eine Kanzlei, Annika? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das bei euch aus, dass du ganz pompös, man kommt rein und...
Nee, das jetzt gar nicht. Also beim Zivilrecht läuft es so, dass man uns halt online kontaktieren kann über ein Kontaktformular, und dann treten wir mit dem jeweiligen Mandanten, der eben das Problem hat, direkt in Verbindung. Beim Asylrecht sieht es eben so aus, dass es eine offene Sprechstunde gibt. Die kann man als Flüchtling kommen, sich entweder vorher anmelden oder einfach tatsächlich nur vorbeikommen. Und den beraten wir dann direkt vor Ort. Also es ist dann sozusagen eine Face-to-Face-Beratung.
Und wo komme ich dann dahin?
Da kommen wir, das ist sehr toll, weil uns die Räume vom Asylarbeitskreis in Heidelberg zur Verfügung gestellt wurden. Und da beraten wir dann vor Ort.
Und das Ganze ist kostenlos?
Das Ganze ist kostenlos.
Und wer kann dann dahin kommen?
Also die Idee ist, dass wir vor allem Menschen helfen, die eben keine finanziellen Ressourcen hätten, um sich jetzt einen normalen Anwalt zu leisten. Das ist die Grundidee. Wir überprüfen das aber natürlich nicht immer, ist auch eigentlich nicht möglich. Wobei jeder bei uns willkommen ist, aus ganz Deutschland eigentlich, sich beraten zu lassen. Der Vorteil ist eben, wenn man aus der Gegend kommt, also aus dem Raum Heidelberg, kann man natürlich auch ein persönliches Gespräch vereinbaren, und dann können manche Sachen halt einfacher besprochen werden, aber es ist keine Voraussetzung.
Wenn wir uns jetzt nochmal den Namen des Vereins genauer angucken, Pro Bono Heidelberg. Pro Bono ist ja so eine lateinische Wendung, Pro Bono Publico, zum Wohle der Öffentlichkeit oder auch kostenlose Beratung. Ne? Ihr beratet also die Leute, wir haben gehört, jeder kann auch kommen. Was habt ihr denn selbst davon?
Selbst haben wir davon eigentlich auch einen wirklich großen Gewinn. Also einmal, klar, ist es was, was man jetzt im Jurastudium sonst nicht hat, also dass man tatsächlich schon einen richtigen Mandanten hat, dass man tatsächlich schon praktisch auch Fähigkeiten anwenden kann. Allgemein die ganz neue Situation, dass man tatsächlich mal ein Gespräch mit jemandem führt oder auch vielleicht schnell dann auf gewisse Dinge reagieren muss, wo man sonst viel Zeit hat, um das vielleicht zu recherchieren. Also profitieren wir davon auch, indem wir unsere Kenntnisse erweitern können, einfach mal die ganz neue Situation eben haben in dem Gespräch dann auch. Man bildet sich fort, lernt zum Beispiel neue Rechtsgebiete kennen, gerade das Asylrecht gibt es sonst an der Uni nicht. Und da können wir dann halt auch Workshops anbieten, wo man sich fortbilden kann. Ja, also es ist für uns sowohl vom Wissen her als auch eben so soziale Kompetenzen ein großer Gewinn, wo man einfach sich ganz neu einbringen kann, vielleicht auch ein ganz neues Talent an sich selbst irgendwie entdeckt, dass man das eben zum Beispiel gut kann, und es macht einem dann auch wieder viel Freude. Dann sieht man auch, wofür man es quasi studiert, schon im Studium.
Aber ihr kriegt ja auch Punkte für die Uni dafür oder so, oder warum macht ihr das noch? Also es ist ja auch fürs Studium irgendwo gut, ne?
Wir selbst bekommen dafür jetzt keine Credit Points, könnte man sagen, oder auch keine Scheine. Es ist so, dass wir als erste Initiative in der Geschichte der Uni Heidelberg oder zumindest für die juristische Fakultät erreicht haben, dass man bei uns einen Schein machen kann. Das heißt, wenn man zu uns kommt, kann man den Schlüsselqualifikationsschein, den man für Staatsexamen braucht, ablegen. Den haben wir meistens aber schon, beziehungsweise da haben wir keinen direkten Vorteil von. Es ist tatsächlich so, dass wir das deswegen gestartet haben, weil es uns einfach ein Bedürfnis war, eine neue Sache zu gründen, die es so noch nicht gab und die eben auch viele Herausforderungen geboten hat, aber auch gleichzeitig viel Spaß gemacht hat, das alles auf die Beine zu stellen, und dann tatsächlich sieht, dass wenn man von der Idee, die man im Kopf hat, durch Planung, durch Zusammenarbeit mit anderen Gleichgesinnten am Schluss ein Ergebnis hat, was ganz anderen Leuten, an die man vorher nie gedacht hat, wirklich helfen kann und deren Leben halt auch spannender machen kann oder auch stressfreier machen kann. Und das macht uns halt auch wieder Freude darum.
Jetzt sind ja so Rechtsfragen oft nicht gerade leicht zu beantworten oder zu durchschauen. Das ist ja für viele so, welche Rechte habe ich überhaupt, was soll das? Ne? Ihr seid jetzt aber auch noch Studenten, also keine ausgebildeten Juristen. Wie könnt ihr denn sicher gehen, dass ihr auch jetzt den richtigen Ratschlag für den Fall gebt?
Genau, also da sind wir eigentlich umfassend abgesichert. Wir haben einen sogenannten Beirat aus Volljuristen. Das heißt, da sitzen Anwälte drin, die schon fertig sind und Spezialisten in verschiedenen Gebieten eben sind. Und auf die können wir dann vielfältig zurückgreifen. Also sowohl, wenn wir Fragen zu konkreten Fällen haben, wenn wir uns bei gewissen Problemen rückversichern wollen, wenn es eben auch mal einfach unsere Kenntnisse übersteigt. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir bei diesen Anwälten selbst auch Schulungen machen können. Das heißt, die bieten ehrenamtlich für uns teilweise Fortbildungen an in gewissen Rechtsgebieten, wo wir dann halt auch uns die Kenntnisse überhaupt erst aneignen.
Das heißt, wie läuft dann so eine Rechtsberatung ab? Also ihr macht quasi was und zeigt das dann fertigen Juristen? Oder erklär das nochmal, Jan-Willem.
Jeder Fall ist ein bisschen anders. Die Grundstruktur ist eben die, dass wir ein Mandat bekommen, also eine Anfrage, das ist so und so. Könnt ihr da helfen? Und wir haben dann so einen Selektionsprozess, dass wir sagen, okay, wir können nicht alles annehmen. Wir dürfen keine strafrechtliche Beratung machen.
Was fällt da dann drunter? Ich habe jemanden verprügelt.
Genau, oder jemand hat mich verprügelt. Was kann ich machen so dazu? Oder es kam zu einer Schlägerei. Also das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen keine steuerrechtlichen Hinweise geben. Ansonsten ist aber eigentlich grundsätzlich alles möglich. Also dann kommt eine Anfrage zu uns. Wir prüfen das, ob das möglich ist. Wir prüfen Anfragen bis zu 700 Euro Streitwert. Das heißt also, wenn es darüber hinausgeht, zum Beispiel, wenn es darum geht, okay, ich habe meinen Porsche irgendwie in eine Wand gecrashed, so, was soll ich jetzt damit machen? Dann sagen wir, okay, das geht um viel zu viel Kohle. Weil da ist die Haftung natürlich auch größer. Wenn wir dann einen Fehler machen, würden wir dann für so große Summen verklagt werden. Das wollen wir eben nicht auf uns nehmen. Und auch viele Probleme, die zu uns kommen von Bedürftigen, die sind eben auch meistens kleinere Sachen. Und dann bekommen wir das eben, prüfen das, wenn wir sagen, okay, wir können das machen, senden wir das weiter an zwei Leute. Das ist immer ein Berater, also ein Vereinsmitglied, das schon ein bisschen Erfahrung hat und dann auch jemand gegebenenfalls, der noch ein bisschen unerfahrener ist, damit er eben ein bisschen was lernt. Und die bereiten ein Gutachten vor und währenddessen sagen wir unserem Beirat eben schon, da kommt ein Gutachten auf sie zu. Dann, sobald wir was ausgearbeitet haben, schicken wir das dem Beirat, der sagt, der überprüft es auf juristische Stimmigkeit. Das kommt zurück. Wir bearbeiten es gegebenenfalls nochmal und dann übersetzen wir es sozusagen vom Juristenlatein auf eine verständliche Sprache und sagen dann dem Mandanten, okay, das ist das Problem, das können wir ihm empfehlen, das würde ich nicht machen. Und dann eben, um den Mandanten möglichst gut beraten zu können.
Okay, also das heißt, ich kriege dann eine Empfehlung, was ich tun soll. Also ihr geht nicht mit mir vor Gericht.
Vor Gericht dürfen wir sowieso nicht. Auch das ist eine der Hürden, die wir eben als Nichtjuristen nicht tun dürfen. Allerdings können wir schon zum Beispiel uns mit der anderen Streitpartei an einen Tisch setzen und versuchen, das zu schlichten. Das ist sehr wohl möglich. Ja. Oder auch Telefonate führen oder Mahnungen schreiben. Sowas machen wir schon.
Mahnungen schreiben ist immer gut.
Ja.
Du hast jetzt eben schon angesprochen, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Ne? Also ich habe irgendwo gelesen, irgendwie ihr habt Bier getrunken und dann war die Idee da.
Ja, die Idee ist eigentlich vorher bei einem Freund von mir und mir eigentlich schon so im Kopf gereift, aber war nie wirklich so präsent. Und als wir uns nach längerer Zeit mal gesehen haben und dann ein Bier miteinander getrunken haben, oder auch vielleicht auch mehr als eins, weiß man nicht mehr so genau, haben wir auch beide gesagt, ja, ich hätte sowieso mal gerne noch eine Rechtsberatung gemacht. Und er so, ja, ich auch. Ja, hey, sollen wir es vielleicht mal machen? Ja, alles klar. Und dann hat es so langsam angefangen und haben wir uns mehr Leute dazu geholt, super Leute, und dann ist es eben gewachsen.
Und jetzt steht der Verein, ihr habt den mitgegründet, also Annika, du warst da auch dabei. Ihr habt da zwei Bereiche, du hast schon angesprochen, den zivilrechtlichen Bereich, also hier so Miete und was da noch alles drunter wird, Erbrecht und so Zeug. Annika, du bist eher in dem migrationsrechtlichen Angebot, ne? Da werden Asylbewerber und Flüchtlinge beraten von euch, ist ja aktueller denn je auch in der jetzigen Situation. Aber auf was genau brauchen die und auf was werden die vorbereitet?
Ein Grundanliegen unserer Arbeit ist eigentlich, dass ganz viele Flüchtlinge, die hierher kommen, keine Ahnung haben, wie das Asylverfahren jetzt für sie abläuft. Und das zum Beispiel, diesen rechtlichen Teil des Asylverfahrens quasi herunterzubrechen und Flüchtlingen auch verständlich zu erklären, was sie jetzt quasi konkret tun müssen, was ihre Pflichten sind, an welche Stellen sie sich wenden können und so weiter, da helfen wir dann. Und vor allem machen wir jetzt momentan eine sogenannte Anhörungsberatung. Das bedeutet, jeder Flüchtling hat im Rahmen von seinem Asylverfahren vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Gespräch. Und in diesem Gespräch werden zum Beispiel die Fluchtgründe, der Fluchtweg, ganz viele verschiedene Sachen erörtert. Und auf Grundlage der Aussage dort wird dann entschieden, ob jemand Asyl bekommen kann oder nicht hier in Deutschland. Und auf dieses Gespräch bereiten wir vor. Das ist das, was wir ganz am Anfang vor allem gemacht haben, weil es eben nicht so ein großes Gebiet ist und auch juristisch jetzt nicht so kompliziert. Mittlerweile gibt es eben viele Flüchtlinge, die über ein anderes EU-Land eingereist sind. Zum Beispiel Italien, Spanien, Malta, gerade eben vor allem Küstenländer. Und diese Flüchtlinge, wenn die weiter nach Deutschland kommen, müssten sie einen Asylantrag eigentlich in dem Land stellen, durch das sie eingereist sind sozusagen. Und deswegen sollen viele Deutsche überstellt werden. Und gegen diesen Überstellungsbescheid kann man mit einer Klage vorgehen. Und bei dieser Klage helfen wir dann, also die einzulegen, die zu formulieren. Dafür muss man auch persönliche Gespräche mit den Flüchtlingen führen. Und das schreiben wir dann quasi für sie aus und beantworten auch alle möglichen Fragen im Rahmen des Asylverfahrens. Also zum Beispiel Fragen, wie kann ich Familie nachholen oder...
Aber wie verständigt ihr euch denn? Du kannst ja, also, oder kannst du alle Sprachen?
Nein. Also wir beraten generell auf Deutsch, was eher selten ist, und Englisch. Englisch kommt häufiger vor, dass es tatsächlich möglich ist, aber ansonsten kümmern wir uns immer um Dolmetscher. Da haben wir auch einen großen Pool jetzt von Leuten, die wir quasi...
Auch Studenten dann aus der Uni, die das machen, oder?
Auch, aber es sind auch einfach Leute von außerhalb, die sich zum Beispiel vorher schon im Asylarbeitskreis etc. engagiert haben und die dann eben auch teilweise von selbst auf uns zugekommen sind und uns angeboten haben, für uns gewisse Sprachen zu besetzen. Ganz häufig braucht man zum Beispiel Russisch, Arabisch, Serbisch, alles Mögliche. Also es sind vor allem halt Urdu zum Beispiel, also viele verschiedene afrikanische Sprachen. Und naja, es gibt natürlich gar nicht so viele Leute hier, die das können, aber es ist zum Beispiel auch oft so, dass die Flüchtlinge selbst jemanden kennen, der zum Beispiel die Sprache plus noch Englisch spricht, und den bringen sie dann direkt mit. Also die Verständigung haben wir bisher immer ziemlich gut lösen können.
Jetzt sind das ja im Prinzip total unterschiedliche Bereiche, ne? Wir haben einmal so diese Migrationsgeschichte, das so ein bisschen nach, ich nenne es ja mal so weltverbesserisch ist, und dann dieser Zivilbereich, wo es eher so um Geld, und du hast vorhin gesagt, der Porsche, also gut, das wäre jetzt was ihr nicht machen könnt, aber Handy oder was auch immer ist kaputt. Ist es auch so eine Differenz, die ihr wahrnimmt? Also gibt es diese Jurastudenten und diese Jurastudenten?
Also wenn du Nicht-Juristen fragst, gibt es sicherlich nur die Jurastudenten. Für die sind wahrscheinlich alle gleich, wenn man so von außen drauf schaut. Es ist aber tatsächlich so, dass es oft so ist, dass die Leute, die sich vermehrt im Zivilrecht engagieren oder die Zivilrechtler werden, halt auch meistens auch andere Interessen haben, was das angeht, und die interessieren sich vor allem auch für Vermögensrecht, die werden das später vielleicht auch mal gerne machen.
Was sind die Karrieretypen?
Karrieretypen wäre zu viel gesagt, weil sich Karrieretypen wahrscheinlich auch gar nicht erst so stark sozial engagieren würden, weil wir ja immer noch, also man kriegt ja nichts bei uns, sondern man hat dann, eigentlich kümmert man sich um die Probleme anderer, und ein typischer Karrieretyp würde jetzt das vielleicht sich nicht unbedingt darum scheren, ob jetzt jemand aus seiner Wohnung rausgeschmissen wird oder nicht. Aber das tun wir eben gerade doch. Dennoch ist aber die Interessenverteilung sicherlich ein bisschen unterschiedlich, ja.
Auch grundsätzlich so im Studium gibt es da so zwei Lager. Also ich meine, klar, du hast jetzt Zivilrecht, aber engagierst dich ja trotzdem. Aber wenn du, Annika, dir das anguckst, so als, ich glaube, Völkerrecht ist ja dein Hauptgebiet im Studium, merkst du dann schon so, ich bin irgendwie ein bisschen anders als jetzt der Bad Guy, der andere Jurastudent, den wir so... oder in der Studentenzeit so ein bisschen mit Gelfrisur und sonst wie sich vorgestellt hat. Zumindest war das zu meiner Zeit so.
Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nicht unbedingt so sagen. Also ich glaube, es kommt klar auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld ist, was man vielleicht selbst für einen Freundeskreis hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es generell jetzt den einen Typ und den anderen Typ gibt. Ich denke, klar, man kann dann gewisse Präferenzen im Studium setzen. Und jetzt gerade Leute, die vielleicht Völkerrecht oder viel im internationalen Bereich oder so machen, wollen später sicher mal in eine Richtung gehen, wo man sich in Anführungszeichen was Gutes einsetzt oder das Gefühl hat, man kann irgendwas verbessern. Allerdings würde ich das jetzt nicht sagen, dass es in den anderen Bereichen keine Leute gibt, die das wollen. Jetzt zum Beispiel gerade, ich meine, ich finde, es ist genauso eine gute Tat, wenn man versucht, jemandem zu helfen, der sich mit seinem Vermieter streitet. Das sind ja auch oft Leute, die vielleicht ein bisschen sozial schwächer gestellt sind oder die eben in dem Rechtssystem vielleicht jetzt sich nicht selbst so zurechtfinden und denen man dann eben auch mit seinen Fähigkeiten helfen kann. Deshalb denke ich, es braucht in jedem Bereich Leute, die sowas machen und die das auch gern machen. Und man kann ja auch beides machen. Das heißt ja nicht, dass Karriere jetzt ausschließt, dass man sich ehrenamtlich engagiert. Also ja, ich kann jetzt nicht feststellen, dass es da solche und solche Typen gibt. Klar, es gibt viele verschiedene Präferenzen wahrscheinlich, aber nö, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung so nicht unbedingt bekräftigen.
Die SWR2-Tandem-Rakete hier. Heute haben wir Annika Bergelt und Jan-Willem Prügel zu Gast. Beide studieren Jura in Heidelberg und beide engagieren sich bei der studentischen Rechtsberatung Pro Bono Heidelberg. Diese kostenlose Hilfe, diese Beratung haben wir gerade gehört, die nimmt wahrscheinlich auch einiges an Zeit in Anspruch, kann ich mir vorstellen. Trotzdem ist das nicht das Einzige, was ihr macht. Annika, wir haben gerade schon gehört, dein Schwerpunkt ist Völkerrecht im Jurastudium. Du bist aber auch bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International aktiv. Warum engagierst du dich da?
Da engagiere ich mich schon seit Beginn meines Studiums und ich engagiere mich da, weil ich Amnesty International als Organisation unglaublich toll finde. Also Amnesty hat weltweit 3 Millionen Mitglieder und kann dadurch einfach auch extrem viel bewegen, gerade durch Unterschriftenaktionen, durch Petitionen, alles Mögliche. Startet Amnesty ständig irgendwelche Kampagnen, gerade für Leute, die zum Beispiel gerade aufgrund von ihrer politischen Meinung etc. in Krisengebieten in anderen Ländern eben inhaftiert wurden, zum Beispiel Leute, die gefoltert werden, alles Mögliche, hat Amnesty einfach eine extrem große Kapazität an Mitgliedern und Leuten, die halt schnell rekrutiert werden können. Das finde ich toll, weil man dann auch wirklich sieht, es gibt jedes Jahr auch Berichte, was Amnesty jetzt wieder bewirkt hat, dass es zum Beispiel Freilassungen gab aufgrund von gewissen Aktionen. Und das finde ich einfach toll, dass man da halt die Möglichkeit hat, auch sehr öffentlichkeitswirksam was zu bewegen und sich eben für solche Sachen dann einzusetzen, die ich halt persönlich sehr wichtig finde.
Nimmst du davon auch was mit rein, so in deinen Wunsch, Juristin zu werden?
Ja, vielleicht. Also ich weiß später noch nicht, in welche Richtung ich gehen möchte, aber zum Beispiel gerade das Thema Menschenrechte, damit beschäftige ich mich auch im Studium. Das ist dann halt nochmal von einer ganz anderen Ebene, weil man im Studium halt die juristische Perspektive dann eben auf die Sache hat, sich zum Beispiel viel mit der UN-Menschenrechtscharta etc. auch beschäftigt, in der Theorie sozusagen. Und bei Amnesty sieht man dann halt tatsächlich, okay, gut, was kann man jetzt aufgrund gewisser Sachen bewirken, welche Menschenrechte sind jetzt hier relevant etc., wie werden die auch verletzt, was kann ich jetzt vielleicht selbst dagegen unternehmen.
In deinem Lebenslauf stand bei Interessen jetzt auch noch mit dabei, persönliches Interesse, so Literatur und Ballett. Wann hast du denn dafür noch Zeit?
Ja, dafür habe ich eigentlich schon noch Zeit. Also ich achte schon darauf, dass ich es noch schaffe, mindestens ein-, zweimal die Woche Sport zu machen. Dann gehe ich eben jetzt wieder seit diesem Semester zum Ballett. Das habe ich schon früher gemacht. Ja, also ich denke, man findet immer Zeit für die Dinge, die man machen möchte. Man muss halt gewisse Prioritäten setzen, aber jeder hat gleich viel Zeit und es geht eigentlich nur darum, für was man sie dann eben wie nutzt und auch vielleicht, klar muss man sich dann seine Zeit einteilen, Prioritäten setzen, aber ich denke, das ist eigentlich immer möglich, wofür man Zeit haben will, findet man auch welche.
Jan Willem, bei dir, du engagierst dich jetzt nicht bei Amnesty International, aber bei der Evangelischen Kirche und im AFS, also diesem Austauschprogramm für junge Menschen. Warst du damit selber unterwegs oder was machst du da?
2005 und 2006 war ich mit AFS im Schüleraustausch in den USA, in Dallas. Und dann war ich als Freiwilligendienstersatz im Rahmen eines anderen Dienstes im Ausland, ADIA, den gibt es heute nicht mehr, im Rahmen und vom Weltwärtsprogramm des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, in Paraguay und habe dafür bei einer Nichtregierungsorganisation für Gemeindeentwicklung und Umweltschutz gearbeitet.
Und hast dann da auch schon sozusagen verspürt, dass du einen Drang hast, Leuten zu helfen und deswegen dann jetzt auch pro bono.
Genau, also es war für mich wichtig, eben noch andere Kulturen kennenzulernen, so ein bisschen den Horizont zu erweitern, über den Tellerrand zu blicken. Und weil mir das da eben viel Spaß gemacht hat, weil ich halt gesehen habe, dass man da viel erreichen kann, dass man Leuten viel beibringen kann, bin ich eben wiedergekommen nach Deutschland und habe mich dann in dem Verein engagiert und habe da aber die Leute so ausgewählt, vorbereitet und dann eben auch nachbereitet.
Ihr habt ja für eure Arbeit einen Preis bekommen mit dem Verein Pro Bono Heidelberg, den Engagementpreis des ehemaligen Vereins der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie stolz macht einen das, wenn man dann auch noch einen Preis dafür bekommt?
Also wir sind stolz, wir sind auch vor allem sehr dankbar, dass man uns dafür die Arbeit, die wir reingesteckt hat, eben anerkennt. Und es ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig, einen Preis zu bekommen, weil wir eigentlich schon längst den Preis bekommen haben, dadurch, dass wir eben den Leuten helfen können, einmal ihre Probleme zu lösen, was eigentlich auch immer wieder, also irgendwie die größte Freude ist immer, wenn man merkt, man lernt ziemlich viel, aber man lernt auch nicht irgendwie nur einen Quatsch, den man dann immer wieder vergisst, sondern man lernt was wirklich ein richtiges Werkzeug ist, um das Leben von jemand anderem leichter zu machen. Und das hilft einem dann auch besser, den Stoff zu verstehen. Und deswegen haben wir eigentlich ständig Erfolgsmomente. Und wir dann eben noch mit einem Preis anerkannt werden, der auch noch vierstellig dotiert war, was uns sehr gefreut hat und was uns die Vereinskasse auch aufbessert, dann macht uns das natürlich besonders glücklich.
Ja. Was macht ihr jetzt mit dem Geld?
Aber das sparen wir erstmal an. Also nur weil wir Geld haben, müssen wir es nicht gleich ausgeben. Aber sobald eben irgendwelche Kosten kommen, dann können wir das eben damit verwenden.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr euch immer freut, wenn was gut ausgeht an einem Fall. Wie viele Fälle habt ihr denn jetzt schon bearbeitet?
Das kommt auf den Bereich an. Im Zivilrecht haben wir bisher, würde ich sagen, so an die 40 bis 45 Fälle angenommen.
Seit Ende 2013.
Ne? Seit April. Mhm. Also wir sind, genau, wir haben uns dann noch ein bisschen organisieren müssen. Wir wurden ein bisschen vorher gegründet. Und seitdem ungefähr 40 Fälle angenommen und von denen haben wir ungefähr 30 bearbeitet, weil manche dann wieder abspringen, da hat sich das erledigt oder wir müssen eben ablehnen, weil es dann Dinge sind wie zum Beispiel Strafrecht, die wir nicht annehmen dürfen.
Ging da schon mal was richtig schief auch?
Nee, es kann höchstens mal sein, also das Schlimmste, was halt passiert ist, dass die Leute ein bisschen genervt sind, dass wir eben ihnen nicht helfen dürfen, weil wir dann eben zu viel Risiken haben oder weil es nicht unser Bereich ist. Es tut uns auch leid, es ist halt, sind uns die Hände gebunden, aber in den allermeisten Fällen können wir den Leuten helfen. Oder zumindest mal, wenn schon nicht sagen, okay, das ist jetzt die Lösung, zumindest sagen, okay, wir helfen denen ein bisschen, sich zu orientieren. Und das Gefühl, dass sich jemand um die Leute kümmert, das gibt auch schon so einen Rückhalt, dass man sagt, okay, man steht nicht komplett alleine da.
Wie ist es bei dir im Migrationsrechtsbereich? Also konntet ihr da alle hier halten oder musstest du auch miterleben, wie Leute wieder zurückgeschickt wurden?
Bei unserer Arbeit ist es jetzt so, dass wir in der Sprechstunde wahrscheinlich so 50 bis 60 Leute schon da hatten. Oft ist es halt teilweise so, dass wir nicht wissen, wie der Fall ausgeht, weil entweder die Person sich dann einfach nicht mehr rückmeldet, weil die asylrechtlichen Verfahren teilweise wirklich über ein ganzes Jahr oder so gehen. Das bedeutet quasi, wenn man dann bei uns ist, kann es sein, dass man die Entscheidung erst ein halbes Jahr später hat und viele melden sich dann natürlich nicht zurück, ob es jetzt erfolgreich war oder nicht.
Also obwohl ihr geholfen habt.
Genau, aber... Das ist jetzt für uns auch nicht so schlimm. Es kann natürlich auch immer wieder sein, Leute, die dann zum Beispiel sich doch dafür entscheiden, dass sie untertauchen oder so. Gut, dann war unsere Beratung quasi jetzt nicht, also in dem Sinne erfolgreich, aber das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wir bekommen halt eigentlich nach jeder Beratung auch von den Leuten selbst wirklich dann nochmal positive Rückmeldungen auch immer vermittelt, dass sie jetzt sehr dankbar sind, dass sie jetzt überhaupt Orientierung haben, weil viele wirklich hierher kommen, jetzt gar nicht wissen, was passiert überhaupt jetzt mit mir, wie läuft mein Verfahren überhaupt ab, was muss ich jetzt tun? Und da geben wir halt viel Sicherheit, viel Orientierung. Wir waren zum Beispiel auch schon vor Ort halt im Wohnheim, und dann laden sie dann immer noch zum Essen ein, sind total dankbar. Also das ist auch wirklich für uns halt eine sehr, sehr positive Erfahrung. Und da haben wir wirklich auch ganz oft halt einfach vermittelt bekommen, okay, ihr habt mir jetzt ernsthaft geholfen, überhaupt, dass ich jetzt mich wieder besser fühle und das Gefühl hat, okay, jemand kümmert sich oder jemand interessiert sich überhaupt für mich und mein Schicksal, so, weil es eben gerade mit Sozialarbeitern und so weiter gibt es zwar viele, aber es ist einfach viel mehr Bedarf gerade jetzt in der letzten Zeit aufgekommen und da können wir halt vieles abdecken.
Also Annika und du, Jan-Willem, ihr habt ja die studentische Rechtsberatung pro bono in Heidelberg mitgegründet. Wir haben auch schon gehört, dass man sich da kostenlos beraten lassen kann, dass da jeder hinkommen kann, egal ob jetzt Mietangelegenheiten oder Asylrecht. Klingt wunderbar. Frage ich mich, warum gibt es das nicht überall?
Zwei Gründe. Der erste Grund ist, es ist erst seit 2008 überhaupt legal. Da gab es nämlich eine Gesetzesnovelle des Rechtsberatungsgesetz, das heißt mittlerweile Rechtsdienstleistungsgesetz, also RDG. Und nach § 6 Absatz 2 kann man mittlerweile eben auch als Nichtjurist Rechtsberatung erteilen, solange man einen Volljuristen hat, der drüber guckt.
Also könnte ich es auch machen, wenn ich einen Volljuristen hätte, der
ja.
drüber guckt?
Ja.
Also ich, obwohl ich kein Jura studiert habe?
Ja. Also okay. Ist halt natürlich dann ist die Frage, wer haftet. Also kann man vieles. Ich kann auch jemanden operieren am Herzen. Ob der überlebt, ist die andere Frage. Aber das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass Juristen einfach sehr konservativ sind. Und
inwiefern?
Also ziemlich jeder Hinsicht, die man sich vorstellen kann, ist es halt einfach so, dass der Jurist, und ich denke, das ist bei Ärzten vielleicht auch nicht anders, aber auch aus gutem Grunde, bei Ärzten, dass es gewisse Praktiken gibt, gewisse Standards und dass es eben lange dauert und die Leute auch so ein bisschen stolz sind darauf, auf ihre Profession, weil sie da viel reingesteckt haben, dass sie eben nicht wollen, dass sich da was ändert. Also wir möchten das nicht so gerne, das war schon immer so, deswegen es kommt uns so ein bisschen spanisch vor.
Aber wenn du jetzt nochmal deinen zweiten Grund ausführst, warum es nicht erlaubt war, also es war einmal das Gesetz, das war nicht erlaubt und es gibt es jetzt aber nicht in jeder Stadt.
Genau, der erste Grund ist eben, weil es vorher nicht erlaubt war, der zweite, weil Juristen eigentlich nicht sich gerne verändern oder weil das immer nur sehr langsam passiert. Es ist aber tatsächlich so, dass es eben eine Liberalisierung gab seit 2008 und es gibt mittlerweile schon ungefähr 60 Rechtsberatungen in ganz Deutschland. Die sind nicht alle gleich aktiv, aber so jede größere Unistadt oder fast jede größere hat mittlerweile mindestens eine Rechtsberatung.
Ja, ich habe Jena, Köln, Berlin, meine ich, hätten auf jeden Fall schon mal.
Berlin hat mindestens zwei, genau, wenn nicht noch mehr.
Wir haben jetzt gehört, es gibt in verschiedenen Städten die Beratungsstellen. Manchmal heißen die auch Law Clinic oder Legal Clinic. Das klingt ja eher so ein bisschen nach Krankenhaus erstmal, aber heißt erstmal so ein bisschen, hey, praktisch was machen, also rumdoktoren sozusagen. Ja. Und der Name, ne, verrät schon so ein bisschen, das Ganze kommt aus den USA, diese studentische Rechtsberatung. Da ist das wohl auch schon länger Usus, dass man das während dem Studium macht, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Annika, du machst das ja jetzt auch, ne? Also ist das deiner Meinung nach so ein bisschen, weil das Jurastudium an sich so super theoretisch ist? Oder wie empfindest du das?
Ja, das empfinde ich teilweise auch so. Also ich finde im Studium selbst, klar übt man auch immer wieder an Fällen anhand von praktischen Beispielen, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man in der Rechtsberatung tatsächlich so erfährt, weil man da halt diesen Gesamtkomplex hat und tatsächlich mal einer wirklichen Person gegenüber sitzt. Ansonsten, ja, ich denke auf jeden Fall, dass dieses sehr Theoretische doch im Studium gleicht sich vielleicht jetzt zunehmend so ein bisschen aus mit der Praxis dann in solchen Legal Clinics oder wie jetzt bei uns im Verein. Ja, aber ich finde halt gut, die Tendenz ist quasi, dass es immer mehr steigt, dass das aus den USA halt immer mehr rüberkommt oder gerade auch im osteuropäischen Raum gibt es das schon länger, ist das schon etablierter. Und es kommt jetzt so langsam halt auch hier quasi bei uns an und wir kooperieren auch mit vielen anderen Legal Clinics und da ist jetzt auch ein reger Austausch. Ist auch ein Bundesverband gegründet worden, wo wir eben auch Mitglied sind. Und da sieht man halt schon, dass man durch die ganze Vernetzung jetzt versucht, das halt an vielen Orten aufzubauen und das halt vielen Studenten, aber auch vielen Leuten, die das quasi in Anspruch nehmen wollen, eben ermöglichen kann.
Trotzdem ist euer Verein aber unabhängig von der Uni. Warum ist euch das wichtig?
Das ist uns deswegen wichtig, weil die Wege kürzer sind. Man muss sich nicht ständig Genehmigungen holen und hat auch mehr Freiraum. Gleichzeitig können wir auch Sponsoren anwerben, die uns passen. Das heißt, wir können auch mit Kanzleien sprechen und gegebenenfalls irgendwann auch mit Wirtschafts- und mit Unternehmen oder halt auch jetzt auch solche Sachen. Wir haben ja diesen Preis von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen, die der SPD nahesteht. Solche Dinge politisch, wirtschaftlich oder auch sonst irgendwie geartet in eine bestimmte Richtung, ist halt mit einer Uni, die einen staatlichen Bildungsauftrag hat, immer ein bisschen problematisch. Und so können wir eigentlich mehr Stellschrauben orientieren, wie wir es eben brauchen.
Wenn man jetzt so festgestellt hat, hey cool, das ist eine super Sache, euer Verein, wir würden da gerne uns beteiligen, mitmachen, ein bisschen Interesse bekommen. Wo kann man euch denn am besten erreichen oder verfolgen, was ihr so macht?
Also am besten ist es, man besucht zuallererst unsere Homepage www.probono-heidelberg.de. Da kann man alles auch nochmal über unseren Verein lesen, sich informieren. Wenn man jetzt zum Beispiel uns unterstützen möchte und nicht Jura studiert oder allgemein nicht studiert, dann kann man zum Beispiel gerade im Migrationsrecht sich engagieren, zum Beispiel indem man für uns übersetzt oder man kann natürlich spenden, sich anders einbringen für uns vielleicht. Gerade auch, wir haben so gewisse Ressorts, wo man zum Beispiel auch für IT-Sachen und so weiter, um eben gewisse Sachen zu betreuen, da kann man sich engagieren. Und sonst für Studenten, die bei uns mitmachen wollen, kann man einfach über die Homepage Kontakt aufnehmen. Wir haben eine Seite auf Facebook, demnächst wird es uns auf Twitter geben. Das heißt, es gibt vielfältige Kanäle, wo man uns quasi dann auch erreichen kann, uns einfach auch eine E-Mail schicken. Wir sind da offen für jeden und freuen uns immer über neue Leute, die bei uns mitmachen.
Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Hier in der SWR 2 Tandem Rakete, Annika Bergelt, Jan-Wilhelm Prügel. Dankeschön. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer an der Technik, Rudyard Hase. Mein Name ist Rebecca Rodrian. Tschüss.